Herzlich willkommen im The Inner Player Podcast. Wir sind Sven und Julius und seit vielen Jahren beschäftigen wir uns als ehemalige Fußballprofis und Mentalcoaches mit der Frage, wie Fußballer oder Fußballerinnen ihr inneres Spiel auf und neben dem Platz gewinnen können. Mit diesem Podcast möchten wir dich inspirieren und dir die Möglichkeit geben, dich sowohl als Spieler oder Spielerin als auch als Mensch im mentalen Bereich weiterzuentwickeln und dein Mindset auf das nächste Level zu heben.
Hallo Julius, ich grüße dich. Folge 15.
Herzlich willkommen. Ja, sehr, sehr geil. Folge 15. Wir haben noch eine Folge hier in diesem Jahr reingeschoben. So ein bisschen ein Jahr Podcast-Folge, gell? Also ich glaube, am 10. Dezember haben wir damals die erste Folge released. Also sind jetzt über ein Jahr dran. Sehr, sehr cool, Stimmt. Dass wir noch eine Folge reingeschoben haben.
Stimmt, und da merke ich direkt, wir müssen, ich glaube, nächstes Jahr einen Zahn zulegen. 15 Folgen in einem Jahr ist jetzt hinter unseren Erwartungen sind wir da, glaube ich, geblieben. Also da können wir, glaube ich, schon noch einiges drauflegen nächstes Jahr. Hm. Also ich glaube, dass wir vielleicht auch noch mal ein paar Folgen einschieben können. Da habe ich jetzt auch Feedback bekommen von einigen Spielern, Spielerinnen, aber auch Menschen, die unseren Podcast hören, dass wir auch noch mal ein paar Folgen zu zweit machen können über bestimmte Themen. Aber ansonsten ein Jahr Podcast. Freue mich, dass wir das auch so lange durchgezogen haben bisher. Also, dass wir auch vor allem nach der langen Sommerpause wieder die Arbeit aufgenommen haben, was den Podcast angeht, weil ja doch dann auch einige drauf warten auf unsere Folgen, was man ja sonst nicht so richtig mitkriegt, wenn man nur die Folgen aufnimmt.
Das stimmt, ja. Ich habe auch einige Nachrichten so gerade im Sommer bekommen, also wann kommt die nächste Folge, und ja, ist schon cool und gleichzeitig verrückt, wie schnell das Jahr verging. Also es ist so viel passiert auch wieder. Und nehmen wir uns dann vor, für nächstes Jahr die Schlagzahl zu erhöhen und auch mal mehr individuelle Folgen reinzuschieben. Da vielleicht ein kurzer Hinweis an alle, die jetzt hier gerade zuschauen. Wenn euch irgendwelche Themen interessieren, so, hey, sprecht doch mal über das und das. Oder vielleicht auch Gäste, wo ihr sagt, die sollten unbedingt mal dabei sein. Wir sind da immer auch offen für Vorschläge. Also schreibt uns gerne entweder Instagram oder wie auch immer. Genau, dann können wir noch
mehr. Oder wenn ihr selber mal im Podcast dabei sein wollt, also ihr könnt auch selber mal euch ins Spiel bringen, wenn ihr gerne Bock habt, mit uns ein Gespräch zu führen, oder ihr habt ein bestimmtes Thema, was hier in den Podcast gut reinpassen würde, also gerne her damit. Ja, also wir sind immer wieder auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen, mit denen wir eine coole Folge aufnehmen können. Mhm. Deshalb gerne immer her damit.
Genau. Ja, lass uns ganz kurz über das sprechen. Du warst ja unterwegs, die dir auch folgen, haben das ja bestimmt gesehen, dass du auf so einem Kongress warst. Du hast ja eben schon mal ganz kurz angedeutet, als wir im Vorgespräch schon gesprochen hatten. Erzähl gerne mal, was da so los war, weil ich glaube, das Thema ist auch ein sehr, sehr spannendes, was ihr da besprochen habt.
Ja, genau. Also ich war in der Nähe von Braunschweig an der Hochschule Salzgitter. Ostfalia heißt die Hochschule, glaube ich. Ich will jetzt keinen falschen Namen sagen, aber ich glaube, Ostfalia heißt die Hochschule. Und der Kongress hieß Take a Break, die Schnelllebigkeit der Sportbranche, und waren spannende Referenten dabei. Und ich durfte im Panel oder im Themenblock physische und psychische Folgen mit dabei sein. Und es ging im Großen und Ganzen so ein bisschen darum, dass sich die ganze Sportwelt so ein bisschen verdichtet, was die Ereignisse angeht. Also immer mehr Wettbewerbe, immer mehr Turniere wie EM, WM, vor allem jetzt, wenn man die Frauen zum Beispiel anschaut, wo ja die EM wegen Corona ein Jahr nach hinten verschoben wurde und dann im nächsten Jahr schon wieder die WM war, jetzt im kommenden Jahr ist Olympia, dann kommt schon wieder die EM. Also da haben gerade die Nationalspielerinnen ein extremes Pensum, weil ja im Sommer dann immer wieder Turniere stattfinden. Aber auch bei den Männern sehen wir es ja. Also es kommen ja immer wieder neue internationale Turniere dazu, immer mehr Spiele. Ja, und das war das Thema. Wir hatten auch im Block vor mir war auch ein Schiedsrichter, Bundesliga-Schiedsrichter dabei, der Harm Osmers. War auch ein sehr spannender Ansatz, das mal aus Schiedsrichterperspektive zu sehen, die dann ja auch immer wieder englische Wochen haben und immer wieder unterwegs sind. Immer wieder auch in anderer Funktion, also nicht nur als Schiedsrichter, sondern vielleicht dann auch als vierter Offizieller oder als Videoschiedsrichter und so weiter, wo man sich dann halt immer wieder auf eine neue Situation einstellen muss. Also extrem spannender Punkt. Ich meine, gerade so das Thema mental, sich immer wieder auf neue Rollen oder auf neue Situationen auch einzustellen. Gerade wenn man so zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft anschaut, ja, die Spieler performen eigentlich ganz gut in ihren Clubs, kommen dann zur Nationalmannschaft, wo einfach das ganze Setting ein anderes ist, wo die Einstellung vielleicht auch der Spieler ja, zum Verband oder zum DFB oder zur Nationalmannschaft eigentlich auch ein anderes ist, weil einfach vielleicht auf der Nationalmannschaft gerade ein höherer Druck einfach auch herrscht. Da sieht man auch so ein Stück weit, was es mit dem Selbstvertrauen machen kann. Und dann immer wieder den Schalter umzulegen, wenn man wieder zum Verein kommt, ja, was die Spieler, was natürlich eine große Herausforderung dann auch für die Spieler ist. War im Großen und Ganzen einfach ein sehr, sehr spannender Tag mit ganz unterschiedlichen Ansätzen und ist auch mal cool für mich, zwar in Braunschweig, wenn man aus dem Süden von Deutschland kommt, mal da hochzukommen, auch mal ein paar Spieler vielleicht zu besuchen oder ein paar Leute zu besuchen. Ja, die man vielleicht sonst nicht so sehen kann, weil es einfach doch eine ganz schöne Strecke ist. Mhm. Nee, aber war sehr, sehr cool. Ihr könnt den Kongress auch gerne nachschauen. Also wenn ihr nicht sehen konntet, der wurde live auf YouTube übertragen. Es gibt die Aufzeichnung immer noch auf YouTube zu sehen. Können wir ja verlinken, oder Julius? Mhm, also ja. Den Kongress, wen es interessiert, könnt da mal reingehen, reinklicken. Genau, ich glaube 4 Stunden oder so ist das Material. Genau.
Ja, noch cool, dass natürlich der mentale Bereich da immer mehr einfach dazugehört. Ich glaube auch, dass gerade in dieser Schnelllebigkeit, wo so viel passiert und es wie diese emotionale Achterbahn ist, so wie du gesagt hast, im Verein läuft es dann gut, Nationalmannschaft, Druck und ja, es passiert so viel, was, glaube ich, gar nicht so einfach zu verarbeiten ist. Und deshalb
es kommt halt auch immer mehr dazu, also ob das jetzt Social Media ist, was immer mehr dazu kommt. Für die Jugendspieler kommt immer mehr dazu. Also wenn ich das, haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, also wenn man das vergleicht mit meiner Zeit in Stuttgart damals, ich hatte bis zu 19 dreimal Training. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also wenn du heute mit einem Jugendspieler sprichst, da findest du fast keinen Termin unter der Woche, um Mentaltraining irgendwo noch einzubauen. Ja, mhm. Also schon hat sich schon in eine andere Richtung entwickelt. Ja, also das Pensum ist einfach ein ganz anderes geworden. Zusätzlich zur Schule noch, was die Jungs und ich nehme die Mädels jetzt auch mal mit rein, weil da ja auch immer mehr sich da ja auch immer mehr die Strukturen verändern. Bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, gerade wenn du mit Jugendspielern so arbeitest, weil ich hatte jetzt zum Beispiel auch zwei, die tatsächlich jetzt auch mit dem Gedanken gespielt haben, die Schule abzubrechen und ja, das wahrscheinlich jetzt auch tun werden. Ich weiß nicht, wie du das so mitbekommst, wenn du mit deinen jüngeren Spielern arbeitest.
Ja, ich habe Coaching primär so Spieler im Seniorenbereich, aber immer mal wieder natürlich so NLZ-Spieler und teilweise auch schon, ich habe damals mit einem sehr jungen Spieler angefangen zu arbeiten, der so zur U13 nach Wien-Wiesbaden gewechselt ist und da war das schon ein Thema, so dass er gesagt hat, er hat fast jeden Tag Training und teilweise schwierig, da alles unter einen Hut zu bringen. Und ja, also ich sehe das auch so, auch erfahrungsgemäß aus der Arbeit mit jüngeren Spielern, dass die Belastung immer größer wird. Wo ich schon damals gedacht habe, oder damals war es ja auch schon, ich sag mal, wurden auch von der Schule abgeholt, als ich damals bei Wien Wiesbaden gespielt habe. Aber haben natürlich jetzt nicht jeden Tag trainiert, so drei bis maximal 4-mal die Woche. Ja, ist jetzt auf jeden Fall schon was anderes. Dementsprechend ja, glaube ich, gehen wir da wenn ich mit jüngeren Spielern zusammenarbeite, häufiger auf dieses Thema ein, so alles unter einen Hut zu bringen, auch verzichten. Also es ist natürlich auch so, dass du dann nicht mehr alles machen kannst und viel, viel aufgeben darfst für den ganz großen Traum. Und das muss man wollen. Ich glaube, da muss man wirklich wissen, warum man das macht, um dann auch dafür bereit zu sein. Deshalb super interessant und ja, mal gespannt, was sich da noch tut.
Ja, ich glaube auch, dass das Umfeld da eine ganz große Rolle spielt. Also wie das Umfeld einfach mit dir arbeitet, dich unterstützt. Und Unterstützung ist ja nicht gleich Unterstützung, sondern dass du halt die Unterstützung kriegst, die für dich als Spieler, Spielerin optimal ist. Ja, ja jetzt auch bei den Spielern, von denen ich gerade gesprochen habe, die zwei Jungs, das schon sehr durchdacht. Also es ist nicht so, dass die jetzt einfach sagen, ich breche jetzt die Schule ab, weil ich irgendwie keinen Bock mehr habe auf Schule, sondern es geht einfach wirklich darum, okay, was habe ich auch für einen Plan? Also auch zu sagen, okay, ich setze es jetzt einfach mal auf, ich setze es jetzt mal auf eine Karte, aber ich weiß, wenn es irgendwie nicht klappt, habe ich die Möglichkeit, wieder die Schule so nachzumachen oder da noch irgendwie was zu machen. Also wenn man so eine Entscheidung trifft, ist einfach auch extrem das Umfeld wichtig mit reinzunehmen und das Ganze zu besprechen, zu durchdenken, dass da einfach auch ein Plan ist, nicht, dass irgendwann einfach der Druck auch mit dazu kommt. Ja, also es kann ja irgendwann einfach auch Druck auslösen, wenn ich keinen Schulabschluss habe oder wenn, ja, wenn dann irgendwie die Karriere nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das sollte halt nicht passieren. Also, dass ich einfach die Möglichkeit habe oder einfach weiß, okay, wenn es irgendwann in eine andere Richtung geht, dann kann ich so und so die Situation lösen.
Ja, das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu unserem heutigen Gast, weil er hat ja auch eine, einen Weg für sich gefunden, das geil zu kombinieren. Wir sprechen nämlich heute mit jemandem, mit dem ich irgendwie so schon länger jetzt verbunden bin, mit dem lieben Ben Lund. Er ist damals auch mit einem Fußballstipendium nach Amerika gegangen und genauso mit der gleichen Agentur wie ich damals, MZTA, also liebe Grüße an Martin, falls du das hier irgendwann mal hörst, Top-Agentur, die Stipendien vermittelt in die USA, und Ben hat damals in der Jugend bei Hertha BSC Berlin gespielt, auch zweite Mannschaft, glaube ich, Teil noch, und ist dann in die USA, ein Fußballstipendium an der Akron University, oder University of Akron, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall hat das geschafft, was wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele Spieler, die mit einem Stipendium oder auch Spielerinnen, die mit einem Stipendium rübergehen, versuchen. Er wurde nämlich damals 2019 im MLS-Draft getraftet von FC Cincinnati und ist dann zweimal ausgeliehen worden zu Louisville City und Phoenix Rising. Und ist mittlerweile wieder in der MLS angekommen, aktuell bei St. Louis City SC, ein ganz neues Team. Also die in der MLS kann man sich ja, ich sag mal, entstehen ja auch immer wieder neue Teams, und St. Louis ist da erst seit einem Jahr dabei und schon sehr erfolgreich auch. Und Ben ist aktuell die Nummer 2 hinter Roman Bürki, also auch super interessant, sehr internationales Team. Bin sehr gespannt, was er heute so auch über seinen Weg erzählt. Mittlerweile auch geheiratet und Ben erwartet mit seiner dann Frau jetzt auch ein Kind. Also er geht auf jeden Fall den Weg in Amerika weiter. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, Ben, über deine Story zu hören, und herzlich willkommen auch im The Inner Player Podcast.
Ja, danke Julius für die Introduction. Ich freue mich natürlich, dabei zu sein von einem von euer 15 Podcasts. Freue ich mich natürlich umso mehr, dass ich dabei sein darf. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr ran an Podcasts. Ich glaube, einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen müsste drin sein. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ich fand, ihr habt schon über interessante Themen gesprochen, zu denen ich auch irgendwie gern was sagen möchte. Und ja, ich freue mich, dabei zu sein.
Cool. Ja, spannend. Cool. Einmal die Woche, ich weiß nicht, Sven, ob wir das hinbekommen.
Da machst du uns ein bisschen Druck jetzt, mit einer Woche, also mit jeder Woche.
Ja, aber auf jeden Fall hoch. Ne, cool. Ben, ich habe ja ein bisschen das schon von dir so erzählt. Vielleicht ist es interessant, wie hast du dich in Amerika immer vorgestellt? Also wenn man so nochmal über deinen Weg spricht, wie hast du dich in Amerika immer vorgestellt? So? Oder was muss man als Person über dich wissen?
Ja, im Grunde genommen hast du ja schon viel, viel gesagt. Ich war damals in Deutschland bei Hertha 4 Jahre, 3 Jahre im Übrigen bei der U23. Also ich war in der U17 bei Hertha und dann wurde ich irgendwie direkt hochgezogen in die U23, was schon ein bisschen damals für mich verrückt war, weil ich irgendwie 16,5, 17 war. Und dann spielst du auf einmal mal in der Männermannschaft mit, da waren noch ein paar Ex-Profis, unter anderem auch irgendwie Paul Dardai, Zecke Neuendorf, direkt in der Mannschaft. Du hast 25-Jährige, 26-Jährige, die ja für dich dann als 17-Jähriger Männer sind. Das war natürlich so ein bisschen erstmal, hat Zeit gebraucht, um sich da reinzufinden. War aber eine echt gute Erfahrung. Und ja, was du gesagt hast, meine Mutter, für die war es immer wichtig, Schule, Abschluss. Und dann kam irgendwann die Frage, was mache ich nach 4 Jahren bei Hertha? Ich habe gerade dann mein Abi gemacht und dann hatte ich, wie gesagt, ja, die Frage, was man macht. Verschiedene Angebote irgendwie aus Deutschland, Regionalliga, dritte Liga, Probetraining irgendwie hier und da. Und wie gesagt, meine Mutter es war sehr wichtig für sie, die Schulausbildung, und Amerika war das perfekte, ja, war das perfekte Mittel, die perfekte Mitte. Und ja, Amerika, 3 Jahre bei Akron, ein Jahr noch davor bei einer kleinen Uni in North Carolina. Und dann wurde ich gedraftet, hat so geklappt, was ich immer wollte, warum ich auch nach Amerika gekommen bin. Und ja, American Dream, verheiratet. In 3 Monaten kommt unsere Tochter, spielt bei St. Louis. Von daher, ja, das ist so mein
Spannend.
kleiner Werdegang.
Spannend. Ja, krass. Lass uns gerne erstmal so auf die Zeit damals bei Hertha eingehen. So als 16,5, 17-Jähriger bei der U23 dabei. Wie kam das? Einfach weil du für dein Alter schon sehr, sehr weit warst? Oder warum haben die dich direkt schon hochgezogen?
Es war so eine, so ein, ja, es kam so drauf an, ja, okay, natürlich musst du irgendwie gut sein. Ich war damals auf der Sportschule Pölzschau in Berlin. Das hat uns dann halt erlaubt, was ihr schon drüber gesprochen habt, Trainingspensum. In der zweiten Mannschaft trainierst du morgens und du trainierst auch mittags. Ich glaube, dreimal die Woche, zweimal am Tag. Und sonst die anderen 2 Tage halt einmal am Tag. Und das hat es mir halt möglich gemacht, dabei zu sein. Das war von daher so ein kleiner Vorteil. Man muss aber auch dazu sagen, dass viele bei Hertha auf diese Sportschule gehen und schon im frühen Alter zweimal am Tag trainieren können. Wenn die Profis jemanden brauchen, kannst du morgens um 10 Uhr im Profitraining dabei sein, was ich auch oft gemacht habe. Es war halt so ein bisschen so, ja, so ein bisschen von beidem, dass man so ein bisschen Glück gehabt hat, dass man da reingerutscht ist. Natürlich muss man das Können auch haben. Aber bei Hertha natürlich rückblickend, das war natürlich nicht einfach. Du hast so viel Konkurrenz, auch jetzt Jungs, die noch viele dabei sind. Also als ich damals zu Hertha gekommen bin, in der U23, hatten wir Richard Strebinger, der viele Jahre bei Rapid Wien gespielt hat in der Europa League. Dann war Philipp Sprint noch dabei, der ein paar Einsätze auch bei Hertha in der ersten Mannschaft hat. Ich glaube, jetzt immer noch bei Hertha ist, zwischen Profis und U23 immer so hin und her pendelt. Dann hatten wir in meinem Jahrgang Marius Gersberg, der jetzt momentan bei Hertha spielt. Nils Körber ist momentan in der dritten Liga. Das waren alles so meine Konkurrenten. Und das war natürlich sehr schwer, sich da irgendwie halt durchzuschlagen, Spielzeit zu bekommen. Und deswegen kam dann für mich irgendwann halt auch in Frage, nach Amerika zu gehen.
Okay. Mit dem Trainingspensum, was du jetzt eben angesprochen hast, wie hast du es geschafft, trotzdem auch mit der Schule dahinterher zu sein und auch irgendwann dein Abi zu machen? Weil das ist ja was, wo viele auch, also was natürlich auch eine brutale Herausforderung ist.
Ja, wie ich schon ein bisschen angedeutet habe, dass ich halt damals auf diese Sportschule gewechselt bin. Das war die einzige Möglichkeit, dass ich das beides hinbekommen habe. Weil ich glaube, die Schule ging halt dann erst irgendwie um 12 oder 12:30, 1 erst los. Was halt allen Sportlern dann ermöglicht hat, morgens oder im Vormittag im Training dabei zu sein. Egal welche Sportart. Wir hatten super, super Athleten auf der ganzen Schule. Irgendwie rudern, irgendwie im Olympiateam gewesen, dann später noch Wasserball, Leichtathletik, also alles Wahnsinns, Sportler, Tennisspieler, die auch, muss ich auch ehrlich zugeben, zum Teil mehr trainiert haben als wir Fußballer. Jedenfalls hatte man dann, wie gesagt, bis 12, 12:30 überhaupt dann die Möglichkeit zu trainieren. Was natürlich auch eine gute Erfahrung war, weil man dann, wie gesagt, als irgendwie 17, 18, 19 war, hat man schon das Leben eines Profi-Bundesligaspielers gelebt, weil du halt morgens zum Training gegangen bist, und ja, zwischenzeitlich dann nach dem Training in die Schule gegangen bist und dann wieder zum Training. Das war schon alles sehr anstrengend. Es hat wirklich nur geklappt, weil ich damals auf diese Sportschule gewechselt bin. Ansonsten wäre es unmöglich gewesen. Hab dadurch natürlich auch ein Jahr länger das Abi gemacht. Das war natürlich dann sozusagen der Ausgleich. Ein Jahr länger, aber dafür weniger Schule in den 3 Jahren oder 4 Jahren davor. Von daher hat das eigentlich gut geklappt und hat mich, muss ich auch sagen, gut darauf vorbereitet, was ich jetzt momentan im Training erlebe. Aber wie gesagt, in Amerika, muss ich auch ehrlich zugeben, ist es nicht so, kommt es nicht so häufig vor, dass man zweimal am Tag Training hat. Vielleicht mal hier und da in der Vorbereitung, aber während der Saison eigentlich nicht.
Spannend. Ja, cool. Wie bist du damals auf Amerika, also auf diese Chance Fußballstipendium Amerika aufmerksam geworden? Also bei mir, ich wurde damals einfach bei Facebook angeschrieben, so von irgendeiner größeren Agentur. Da habe ich dann zum ersten Mal so gedacht, ah, okay, das könnte für mich eine Option sein. Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
Ja, spannende Frage. Nach meinen 4 Jahren bei Hertha, wie gesagt, kam die Frage, okay, was mache ich? Verschiedene Angebote, Möglichkeiten, Probetraining, Dritte Liga, Regionalliga. Und das war alles nicht so, was ich mir damals vorgestellt habe. Wenn man als kleines Kind den Traum hat vom Profifußballer, kam das für mich nicht so 100% in Frage. Und dann hat irgendwie ein Freund von mir, der auch bei Hertha war, der ist diesen Weg ein Jahr vor mir schon gegangen. Und der hat mir eigentlich nur positive Sachen von diesem Werdegang erzählt. Und da habe ich mich da ein bisschen halt eingelesen, einstudiert. Und wie gesagt, meine Mutter, für sie war dieses Amerika, dieser Amerika-Kompromiss war für sie eigentlich perfekt. 4 Jahre Studium, Bachelor-Abschluss. Und ja, wenn es klappt, eventuell dann noch Fußballprofi. Von daher war das ein guter Kompromiss für mich und meine Familie, auch für mich selbst. Und hat im Endeffekt auch so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und in meiner ganzen Amerika-Zeit habe ich so viele Entscheidungen getroffen, welche Uni geht man. So Kleinigkeiten, die, und wie gesagt, im Hinterkopf immer, ich will gedraftet werden, ich will es versuchen. Und wie gesagt, es hat zum Glück geklappt bei mir. Und hätte es nicht geklappt, habe ich aber auch für mich den Entschluss gezogen, wenn es nicht klappt, dann soll es halt nicht sein. Dann habe ich wenigstens meinen Abschluss. Ich habe meine Frau kennengelernt im College, also damals natürlich noch Freundin. Und dann habe ich mich für mich den Entschluss gezogen, okay, wenn es nicht klappt, dann soll es halt nicht sein. Und dann hat das Leben halt auch noch viel mehr anzubieten als nur Fußball. Und mit diesem Entschluss bin ich dann in diesen Draft gegangen. Es hat geklappt. Von daher kann ich mich nicht beschweren.
Hat dir dieser Gedanke so, ey, ich weiß ja auch, wenn, falls es nicht klappen sollte, ich habe mein Studium, ich habe eine geile Lebenserfahrung, hat dir das so in deiner Zeit, gerade im College, geholfen, anders oder vielleicht ein Stück weit befreiter zu spielen? Oder hast du da irgendeinen Unterschied feststellen können zwischen damals dann noch in Deutschland, Regionalliga bei Hertha 2 und dann College, ey, ich habe hier eine gute Zeit, ich spiele hier und will natürlich schon gedraftet werden, aber vielleicht mit weniger Druck. Hast du da einen Unterschied spielen können?
Also als ich nach Amerika gekommen bin, war dieser Druck erstmal weg. Dieser Druck, ich muss unbedingt jetzt performen, war erstmal weg, weil du kommst aus Deutschland, von einer richtig guten Academy, da hast du erstmal mehr Selbstvertrauen, das ist natürlich klar. Also man spielt ein bisschen befreiter. Von daher war der Druck erstmal weg und der Druck hat sich dann im zweiten, dritten und vierten Jahr total wieder aufgebaut. Ich war im ersten Jahr in einer kleinen Schule in North Carolina, weil mein Englisch leider nicht gut genug war für eines der großen Unis, die man auch aus Europa kennt, UCLA, Stanford. Auf so eine Unis habe ich mich eigentlich eingestellt, mit denen hatte ich irgendwie auch Kontakt mit der gleichen Agentur, von der du schon erzählt hast, MZTA, Martin, liebe Grüße. Auf so eine Unis habe ich mich eigentlich gefreut und es hat nicht geklappt, weil mein Englisch nicht gut genug war. Und deswegen kam ich nach Amerika, diese kleine Uni, und das war erstmal Amerika ein kleiner Kulturschock, weil ich aus Berlin gekommen bin und dann in eine kleinere Stadt in North Carolina gezogen bin. Alles war irgendwie schon geschlossen um 21 Uhr, das kennt man aus Berlin nicht. Erstmal ein kleiner Kulturschock, aber dann am Ende einfach diese Freiheit, die man in Amerika hat, das ist einfach ein anderes Gefühl. Hört ihr mich noch?
Ja.
Ey, irgendwie meine Kopfhörer. Das ist halt einfach ein anderes Gefühl gewesen und diese Freiheit habe ich genossen. Von daher, der Druck war erstmal weg und wie gesagt, der hat sich dann erstmal richtig wieder aufgebaut, als ich dann nach Akron gekommen bin, University of Akron. Und dann kam halt diese Chance, wirklich erstmal wieder Fußballprofi zu werden, kam dann erst wieder auf, weil das eine sehr, sehr gute Fußballuni ist. Wir auch sehr, sehr gut performt haben. Wir sind immer ins Halbfinale oder Finale gekommen von diesem ganzen College-Fußball. Und dann kam der ganze Druck wieder auf. Und mit dem muss man halt irgendwie auch umgehen. Aber ich würde sagen, aus Deutschland war ich gut vorbereitet.
Wie bist du denn mit dem Druck umgegangen?
Wie bitte?
Wie bist du denn mit dem Druck umgegangen?
Also, ein bisschen hat es mir geholfen, dass ich gesagt habe, in meinem Kopf mir gesagt habe, ich habe alles versucht, ich bin diesen Weg nach Amerika gegangen, ich habe immer alles gegeben im Training, bin diesen Weg gegangen, mehr kann man nicht machen. Und wenn du dann dazu noch gut spielst und erfolgreich bist mit der Uni, dann muss man halt irgendwann zu dem Entschluss gekommen sein, ich habe alles gegeben, mehr kann man jetzt erstmal nicht machen, das andere liegt nicht in meiner Hand. Und wenn es im Endeffekt klappt, super. Und wenn nicht, hatte ich ja meinen Abschluss und viele Freunde, die ich aus Hertha-Zeiten kannte, die in die zweite Liga gegangen sind, Bundesliga sogar, dritte Liga, egal welchen Werdegang, die hatten diesen Abschluss nicht. Und die hatten halt nur Fußball. Und für mich habe ich gesagt, okay, das Leben hat auch viele andere Seiten. Ich hätte auch Bock, irgendwas anderes zu machen. Ich kann es. Ich habe andere Leute irgendwie getroffen während der Uni. Business-Leute, Leute, die irgendwie eine Firma aufgemacht haben. Und ich dachte mir, es wird schon irgendwie klappen. Und wenn es nicht mit dem Fußball ist, dann halt nicht. Und wenn du immer das so irgendwie denkst, dann kann man auch auf dem Feld performen, wenn du dir diesen Druck im Kopf vorher schon nimmst. Und das hat mir im Endeffekt sehr geholfen.
Das heißt, der größte Faktor, der eigentlich den Druck in dir ausgelöst hat, war so das Zukunftsdenken,
Ja,
oder?
Zukunft.
Also wie es weitergeht oder wie der. Ja,
100%. Sorry,
okay.
dass ich
Also.
dich da so ein bisschen abgebrochen habe, weil das einfach das Statement ist 100% wahr. Wenn du halt dir immer denkst, es muss klappen, dann bist du so wahnsinnig unter Druck und das hat halt einen Einfluss auf, wie du spielst auf dem Feld. Und Julius, du hast ja schon gesagt, ich bin zum Beispiel mit Roman Bürki im Team, Eduard Löwen von Hertha aus der Bundesliga. Wir haben noch ein, zwei, die in der Bundesliga waren. Unser Cheftrainer hat lange Jahre in der Bundesliga gespielt bei Karlsruhe und Gladbach. Unser Manager ist Lutz Pfannenstiel, den kennt man aus Deutschland. Und wenn du zum Beispiel, das ist ganz spannend, wenn du zum Beispiel, ich habe jetzt sehr eng mit Roman Bürki zusammengearbeitet. Und wenn du aus der Bundesliga kommst in die MLS, dann hast du keinen Druck. Und das hat er auch oft gesagt, hier ist ja gar kein Druck. Und das war für mich immer spannend, weil für mich ist natürlich, ist das anders. Für mich ist die MLS, das ist meine Bundesliga. Von daher, wenn ich spiele, dann habe ich natürlich Druck. Ist ja klar, ich will gut spielen, ich will performen. Das ist für mich meine Bundesliga. Aber er geht in die Spiele und sagt, das ist mir hier, ich sage jetzt überspitzt, ist mir ja alles egal. Ich komme aus der Bundesliga, ich habe in der Champions League gespielt, ist mir hier egal, was in der MLS passiert. Und wenn du dieses Mindset hast, dann spielt man frei und man spielt wahnsinnig gut. Und das hat man jetzt auch bei Roman gesehen. Er hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Er hat befreit gespielt. Du spielst Bälle mit dem Fuß, die du vielleicht sonst nicht spielst, weil du diese eine Sekunde nachdenkst. Ist der Raum da? Soll ich spielen? Soll ich nicht spielen? Was ist, wenn der Fehlpass kommt? Diese eine Sekunde ist zu viel nachdenken, dann ist der Raum zu. Du machst dir keinen Druck, ich muss den nächsten Ball halten. Du denkst nicht drüber nach, sondern du hältst den nächsten Ball einfach. Und dieses Mindset, manchmal hat man das, weil du einfach in eine andere Situation kommst. Ich würde aber auch sagen, dieses Mindset kannst du dir aber auch selber erarbeiten. Und das habe ich jetzt immer bewundert bei Roman, dass der immer gesagt hat, ich habe es hier nicht öffentlich, aber wenn man mit ihm ein bisschen so spricht, dass man immer sagt, ey, ist mir hier egal. Und wenn du dieses Mindset hast, dieses Mindset, ist mir alles egal, dann spielt man am besten. Und das habe ich versucht, mir so ein bisschen am Ende der Saison auch anzugewöhnen, auch im Training, wenn du mal vielleicht einen schlechten Trainingstag hast oder eine schlechte Trainingswoche, jemand zu sagen, ja, ist ja eigentlich auch egal, ist ja auch nur Fußball. Und wenn man sich das mal irgendwie klar ist, dass es im Endeffekt nur Fußball ist, ich glaube, das kann viel, viel machen. Und wenn man sich nicht so immer unter Druck setzt und sagt, okay, dann mache ich halt einen Fehler, ist auch egal, das kann viel für einen machen. Und das habe ich mir jetzt versucht, so ein bisschen anzugewöhnen. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, dass man sich im Kopf immer sagt, ist alles nicht so wichtig. Und wie gesagt, als Fußballer, wenn man so ein bisschen in diesem Business ist, man muss auch zugeben, ein schlechter Tag für einen Fußballer, wenn man einen Fehler im Training macht, einen Fehler im Spiel, was mir auch leider in dieser Saison passiert ist, am Anfang der Saison, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, dann ist ein schlechter Tag im Fußballerleben immer noch ein guter Tag überall anders. Und wenn man sich das irgendwie mal irgendwann bewusst wird, dann kann man befreiter spielen und das hilft auf dem Platz.
Sehr geil. Ja,
richtig
geil. Da sieht man auch wieder, finde ich, also dass es immer drauf ankommt, welche Story erzähle ich mir. Also du hast jetzt durch Roman natürlich, so wie du es jetzt erzählt hast, einen Trainingspartner, der natürlich ein Mindset hat, was ihm unheimlich hilft, ja. Und wenn du dir das so ein bisschen abgucken kannst und dir das auch hilft, ist es ja umso besser. Aber am Ende, und das ist auch in der Arbeit mit den Spielern immer wieder ein Thema, am Ende kommt es wirklich darauf an, welche Story erzähle ich mir, ja? Weil du könntest ja jetzt theoretisch auch mit einer ganz anderen Story in die Spiele gehen, ja, die dir dann Druck macht und die dann diesen Druck auch auslöst. Weil das, was du dir ja erzählst, ist ja eigentlich nur was es dir leichter macht oder was dich einfach freier fühlen lässt auf dem Platz. Ja, und so wie du auch gerade gesagt hast, so ein Mindset kannst du dir natürlich erarbeiten, ja, weil es einfach Dinge sind, die ich mir selber sage, die hinter denen ich dann auch irgendwann stehen kann. Und das ist cool, wie du das erzählst. Ja,
also 100%. Und ich habe das auch selber gespürt. Wie Julius gesagt hat, also Cincinnati hat mich gedraftet damals. Das war für mich super. Cincinnati war damals auch zum ersten Mal in der MLS. Also ich war Teil der ersten Saison von Cincinnati. Die damals waren wir sehr, sehr schlecht. Also wir waren dreimal hintereinander, wurden wir Letzter, was glaube ich auch ein Rekord war. Und jetzt haben sie gerade die MLS, die Liga gewonnen. Also nicht die Playoffs, aber die normale Liga. Die sind also einen sehr, sehr weiten Weg gekommen. Freut mich auch. Und ich war damals bei Akron auch in Ohio. Von daher hat das super gepasst, dass ich in Ohio geblieben bin. Ich war dann ausgeliehen in Louisville, zweite Liga. Ein super Club in der zweiten Liga. Ich glaube, der größte Club in der zweiten Liga mit dem besten Stadion, mit dem besten Trainingsgelände. Alles super. Und dann kommst du von einem MLS-Team in die zweite Liga. Und da hast du auch normalerweise hast du dieses Selbstvertrauen. Und das hatte ich damals auch. Ich hatte dieses Selbstvertrauen, ich komme von einem MLS-Team, ist mir hier egal, was in der zweiten Liga ist. Also überspitzt, ich sage das jetzt immer überspitzt. Natürlich ist es einem nicht völlig egal.
Ja, klar.
Du hast trotzdem diesen Traum und du musst dafür hart arbeiten. Und du willst ja auch gut spielen, damit du dich dann empfehlen kannst für deinen Leihclub, sage ich jetzt mal. Also für Cincinnati. Aber dieses Mindset immer so ein bisschen, ist mir egal, ob ich einen Fehler mache oder nicht. Ich spiele gut und dieses Mindset ist so wahnsinnig wichtig und das kommt natürlich immer ein bisschen mit der Situation, aber ich glaube auch, dass man sich das erarbeiten kann und wenn man sich das irgendwie erarbeiten kann, ist das ein riesen Vorteil. Und wie gesagt, und jetzt habe ich auch immer dann selber gespürt, wenn man dann im Training ist mit der MLS-Mannschaft, ist der Druck halt ein bisschen anders. Du willst dich zeigen, du willst spielen, du willst gut performen und dann ist man halt so ein kleines bisschen verkrampfter und das muss man halt irgendwie im Kopf hinbekommen, dass das dann so genauso flüssig für mich zum Beispiel läuft wie in der zweiten Liga. Oder und da hatte ich auch ein bisschen, ich würde nicht sagen Probleme, aber das dauert und du musst dir das irgendwie erarbeiten, erkämpfen und dir auch dann selber vertrauen. Und es ist nicht auf alle Fälle nicht einfach und ich würde auch sagen, dass ich das bei mir auch gespürt habe, dass es Unterschied macht, wo du trainierst, mit wem man trainiert und dass es einfach auch Zeit braucht.
Mega. Also ich finde auch den Satz, den du vorher gesagt hast, ein schlechter Tag in dem Leben eines Fußballers ist eigentlich ein guter Tag, egal wo, also irgendwo anders. Ja, oder kann ein guter Tag irgendwo anders sein. Das zeigt auch so ein Stück weit, was du für eine Einstellung zum Leben hast. Ja, also dass du dich nicht jetzt nur als Fußballer siehst, sondern auch einfach ja, ein Gesamtbild vom Leben einfach auch hast. Und das hilft natürlich auch, den Druck ein Stück weit rauszunehmen, wenn du dich nicht nur als Fußballer identifizierst oder deine Identität nur von deiner Leistung abhängig ist.
Ja, mega, cool. Super, super spannender Punkt, Sven. Ich glaube, also Ben, ich fühle das total, was du beschrieben hast, weil bei mir, ich habe das ja auch erlebt, als ich dann rübergegangen bin und so gedacht habe, hey, ich komme aus Deutschland, ich habe eine viel bessere Ausbildung, ich spiele jetzt hier einfach und so. Also viel befreiter und auch diesen Druck einfach nicht mehr auf mich gesetzt und ganz anders gespielt auf einmal. Und Sven, das, was du jetzt gerade erzählt, also gesagt hast, das ist, glaube ich, der entscheidende Hebel so im Kopf sozusagen, davor war die ganze Identität auf dem Fußball abhängig. So, wenn ich gut gespielt habe, habe ich mich gut gefühlt, wenn nicht, nicht. Und so wusste man immer, ey, ich habe auch mein Studium, ich habe die ganze Erfahrung und alles. Und das, ja, hat dann dazu geführt, dass man einfach ganz anders auch gespielt hat, viel besser, weil man, wenn, wie du eben gesagt hast, diese Sekunde halt einfach nicht mehr nachgedacht hat, sondern es einfach gemacht hat. Und das ist auch lustig, wie du das erzählst, weil als ich das so für mich irgendwo erkannt hatte, so am Anfang, habe ich so gedacht, hey, warum war ich nicht in der Lage, das in Deutschland zu zeigen? Das war eigentlich so die Hauptfrage, die ich mir damals gestellt habe, weshalb ich dann auch jetzt den Weg eingeschlagen habe, den ich eingeschlagen habe. So, warum war ich nicht in der Lage, oder wie wäre ich in der Lage gewesen, so zu spielen, auch wenn es um was geht, auch wenn es mir jetzt an sich nicht scheißegal ist, aber wie kriege ich das trotzdem rein? Also,
geil. Es ist eine spannende Frage. Ich habe das bei mir auch damals erlebt, als ich bei Hertha war. Und wie gesagt, ich war 16. Ich war mit 16,5 auf der Bank in der zweiten Liga. Ich war immer im Training von der ersten Mannschaft mit Kalou, mit Brooks. Thomas Kraft war der Torwart damals. Ich war so oft in der irgendwie mit der ersten Mannschaft. Ich muss aber auch sagen, wenn ich dann mal gespielt habe in der U19, U23 und ich dann mal nicht so gut gespielt habe, mein Leben, ich würde nicht sagen, hat gelitten, aber zum Beispiel die Beziehungen haben drunter gelitten. Damals meine Freundin, die Beziehung hat drunter gelitten, wenn ich eine schlechte Woche im Fußball hatte. Weil man sich einfach so einen wahnsinnigen Druck macht. Und das ist eigentlich schade, wenn man so jung ist. Wenn man jung ist, sollte man eigentlich befreit spielen. Nur oft ist das Problem, was auch eine gute Sache ist, weil das Problem ist, dass man oft in diesen Leistungszentren, du hast schon so viel Druck, es geht schon um viel. Du spielst in der irgendwie U17, U19 Bundesliga. Es geht schon in deinem eigenen Kopf geht es um viel. Und dieser Druck ist halt da. Dieser Druck kann dich auch sehr, sehr gut auf dein weiteres Fußballleben vorbereiten. Es kann aber auch viel Negatives dabei sein. Und man muss irgendwie einen Weg finden, halt diesen Mittelweg zu finden, dass halt Fußball nur Fußball ist und dein Privatleben ist dein Privatleben. Und die ersten ein, zwei Jahre war das hier auch in Amerika so, nach dem College. Wenn es dann mal nicht gut lief oder mal zwei Spiele verloren, auch mal hier vielleicht ein kleiner Fehler und so, dann muss man irgendwie auch einen Weg finden, dass man dieses Fußballzeug, sage ich jetzt mal, nicht in dein Privatleben mitzunehmen. Und es ist manchmal nicht einfach.
So Rollentrennung.
Genau, Rollentrennung. Und ich würde sagen, ich kann jetzt hier sitzen und sagen, ich habe es endlich geschafft, diese zwei Sachen zu trennen. Es hat aber echt ein paar Jahre gedauert und jetzt kann ich sagen, ich kann diese Sachen trennen. Wenn ich mal schlecht im Fußball war, habe ich trotzdem eine gute Zeit mit meiner Frau oder mit meinen Freunden. Das kann man jetzt gut trennen. Es dauert aber.
Ist es dann genau das, was du eben gesagt hast, also dass du einfach eine ganz andere Einstellung zum Leben auch entwickelt hast, auch vielleicht durch den Wechsel nach Amerika? Oder gibt es irgendwie was anderes noch, wo du sagst, darüber schaffe ich die Trennung von Fußball zu meinem normalen, in Anführungszeichen, normalen Leben.
Es kommt halt immer ein bisschen drauf an, auf deine Situation. Wenn man der Stammtorwart ist und man jetzt schon gut gespielt hat, du bist schon 15, 20 Spiele im Tor oder sogar ein, zwei Jahre im Tor, der Stammtorwart in einer Mannschaft oder der Stammspieler, egal jetzt für wen, dann ist es natürlich einfacher, mit Fehlern umzugehen. Dann kann man sagen, ja, passiert, ich bin ja nächste Woche wieder auf dem Feld, das passiert. Und so ging es mir auch ein bisschen im College zum Beispiel, da war ich der Stammtorwart. Das ist einfacher, mit Niederlagen oder schlechten Leistungen umzugehen. In der zweiten Liga hier, man ist ausgeliehen, gut, Fehler passiert, weiter geht's.
So, wir hören dich nicht mehr, falls du uns hörst.
Ja, ich habe auch gerade...
Er hört uns, glaube ich, auch nicht mehr, oder?
Ja, aber ich höre dich, Sven. Hörst du mich?
Ich höre dich, ja.
Aber er hört uns, glaube ich,
noch. Er redet einfach weiter. Hörst du uns? Okay, wir sollen kurz warten.
Ja, sind wir bei ihm eingefroren, oder was? Vielleicht die Kopfhörer sind vielleicht leer. Nee, wir hören dich gerade nicht.
Wir hören dich nicht.
Vielleicht das Mikro umstellen auf Handy. Also wir hören uns ja nicht.
Hörst du uns wieder? Oder hörst du uns? Hörst du uns?
Warte, ich schreibe mal in den Chat.
Ganz komisch, oder? So, ja. Einmal weg.
Jetzt da kurz weg. Ja, super spannend. Geile, also geiles Mindset.
Total ja, spannend. Ist richtig cool. Jetzt?
Warte, ich schreib mal.
Ist komisch.
Das Audio.
Dass es einmal weg ist. Lass mal alles drin.
Ja.
Schneid nichts raus. Kurze Pause.
War gerade so viel.
So, jetzt kommt die Werbung.
War gerade so viel Input, tut gut, das gerade mal zu verarbeiten. Genau. Ein paar Notizen machen.
Ja, wir lassen jetzt einfach so einen Werbeblock einspielen.
Er fragt, ob er nochmal raus und rein soll. Ja, ah, nee, ich
will. Ja, ja. Probier mal einfach. Ich bin mal gespannt, wie das mit den Spuren dann wird.
Genau.
Aber die Aufnahme läuft trotzdem weiter, oder?
Ja. Ja, die Aufnahme läuft.
Okay. Mal gespannt, wie Riverside das dann löst. Weil unsere Spuren werden ja normalerweise jetzt dann weitergehen, aber seine, da wird wahrscheinlich jetzt eine zweite dazukommen.
Jetzt?
Jetzt?
Ich glaube, ich bin wieder da.
Ja, du bist wieder da.
Ja, da ist er doch.
Sehr gut. Tut mir leid, hoffentlich kann man das schneiden oder so.
Ja.
Das kriegen wir hin.
Ja.
Mal kurz durchgeatmet.
Ist ja nur meine Arbeitszeit.
Irgendwie was hängen geblieben zwischen Amerika und Deutschland. Das passiert.
Ja, alles gut, kriegen wir hin. Das passt schon.
Kein Ding.
Aber du hast jetzt wirklich bestimmt eine Minute weitergeredet, ohne dass wir dich gehört haben. Ich glaube, du musst es einfach nochmal sagen. Also, wo waren wir schon bei dem Thema, oder? Wie du es schaffst, quasi die Rollen zu trennen. Also, ob du noch was Zusätzliches machst, oder da waren wir.
Ja, ich wollte einfach nur sagen, es kommt halt darauf an, in welcher Situation man ist. Wenn man Stammtorwart ist oder Stammspieler ist, egal in welcher Mannschaft, ist es natürlich klar, ist es einfacher, mit Fehlern umzugehen. Dann sagst du, man hat das Selbstvertrauen, weil man einfach spielt. Und wie gesagt, wenn man halt nicht spielt oder man so ein Rollenspieler ist und man sich das wirklich erkämpfen muss, arbeiten muss, Jugendspieler ist vielleicht und du bist noch nicht da, wo du sein willst, ist natürlich schwerer, mit Fehlern oder schlechten Leistungen umzugehen, weil du halt immer das Gefühl hast, du musst dir was erarbeiten, du musst dir was erkämpfen, du musst dir was verdienen. Und das ist halt einfach auch wahnsinnig schwer. Und natürlich redet man über Fehler nicht gern, aber Fehler passieren. Und ich bin jetzt zum Beispiel jetzt in dieses Jahr gegangen mit St. Louis und habe dann erst nicht gespielt. Roman Bürki hat mega gut gespielt, ist ja auch klar, der war in der Routine drin, da will man nicht wechseln. Und dann kamen wir dann halt zum Pokal und die Trainer haben gesagt, okay, Pokal ist deins. Da habe ich mich natürlich gefreut, ich hatte Bock. Das erste Spiel gewonnen und für mich ist dann nochmal ein bisschen mehr Druck. Jedes Spiel, das du gewinnst, jedes Spiel spielt man dann mehr. Das ist dann auch wieder ein bisschen mehr Druck und da will man natürlich gewinnen, man will gut performen und dann mussten wir nach Chicago. Chicago hat ein bisschen Probleme gehabt dieses Jahr und wir mussten nach Chicago. Und genau in der Woche, wo wir Chicago gespielt haben, haben sie sich vom Trainer getrennt, neuer Trainer. Da wussten wir schon, es wird schwer. Es war ein Mittwochspiel, wir hatten Samstag ein Spiel und dann am kommenden Samstag wieder ein Spiel. Es waren einfach schwere Bedingungen. Wir mussten nach Chicago reisen. Shaqiri im Team, die waren mit der vollen Mannschaft, sind die aufgelaufen, weil die gewinnen wollten. Ich im Tor und ich muss sagen, ich habe ein mega gutes Spiel gespielt. Richtig gut. Ich war drin, ich habe uns im Spiel gehalten, waren leider 1-0 hinten früh. Ich habe uns aber im Spiel gehalten, ich habe gut gespielt, ich war im Spiel drin und ich glaube, in der 70., 75. Minute einen richtig doofen Fehler, irgendwie was vom Fuß gesprungen, Ball versprungen, irgendwie zum Gegner, zum Raus, irgendwie ne, raus, der Ball kam wieder rein ins Tor. Also schlimmer Fehler von mir. Und da muss ich sagen, es hat auch gedauert, über so einen Fehler hinwegzukommen. Im Spiel natürlich hatte ich ein gutes Gefühl. Im Spiel habe ich danach noch zwei, drei Mal richtig gut gehalten. Wir haben ja dann auch mit Pech 2-1 verloren. Und was dann für mich natürlich im Kopf war, ja klar, hättest du den Fehler nicht gemacht, wäre es 1-1, Verlängerung, weiß man nie, was passiert. Und da muss ich sagen, hat es echt für mich gedauert, über diesen Fehler hinwegzukommen, weil ich auch ein erfahrener Spieler bin im Team. Wir haben eine junge Mannschaft, ich bin 28 jetzt geworden, ich bin einer der Älteren im Team. Und das hat mir auch ein bisschen wehgetan, weil ich einfach gut spielen wollte. Ich wollte gut fürs Team spielen, weil ich auch so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen Leader, aber wenn du einer der älteren Spieler bist, hast du noch ein anderes Standing im Team. Und da will man natürlich keine Fehler machen, wenn du gerade auch mit vielen jungen Spielern spielst. Und das hat einfach ein bisschen gedauert, bis dann irgendwie ein Trainer zu mir gekommen ist und sagt, Ben, egal, dass du einen Fehler gemacht hast, wir brauchen dich jetzt aber so wie vor dem Spiel, dass du einfach
Ja.
du selbst bist, dem Team weiter so hilfst, wie du es davor gemacht hast. Und dann muss man einfach abschalten und weitermachen. Das kann natürlich manchmal 2, 3 Tage dauern.
Ja.
Aber ja, passiert. Und dann habe ich noch weitere Spiele gespielt dann im Laufe des Jahres und die waren alle ganz gut. Keine Fehler. Und wie gesagt, von Fehlern lernt man. Man lernt auch mental sehr, sehr viel dazu. Und das passiert. Egal, ob du dir selber Druck machst oder kein Druck ist, Fehler passieren einfach. Und für mich war es halt einfach schade, weil ich jetzt nicht in der Rolle des Stammtorwarts war und schon 15 gute Spiele gespielt habe, bevor mal ein Fehler passiert. Das passiert auch bei Roman Bürki, der eine sehr gute Saison gespielt hat, sind ein, zwei Fehler passiert. Das passiert. Wenn du 40 Spiele in einem Jahr spielst, passieren halt ein, zwei Fehler. Das ist normal. Nur für mich als Nicht-Stammtorwart dieses Jahr willst du keine Fehler machen, wenn du halt nur 4, 5 Spiele spielst, sondern du willst halt sofort performen und das ist halt auch nochmal ein anderer Druck, als wenn du jedes Spiel spielst. Ja, also es gibt viele Formen von Druck im
Ja.
Sport und es ist nicht einfach, immer damit umzugehen und den richtigen Weg zu finden.
Spannend. Ich finde auch spannend, was du gerade gesagt hast in Bezug auf Leader sein. Ja, also du bist einer der Älteren im Team. Und ich fühle das auch, ja, mit dem, dass man keine Fehler machen möchte, wenn man sowieso ein Führungsspieler ist. Aber als du das jetzt gerade so gesagt hast, dachte ich auch dann so, ist es denn wirklich dieses, ich darf keine Fehler machen, weil ich ein Führungsspieler bin? Ich glaube, es ist eher dann, ich glaube, den jungen Spielern zu zeigen, hey, guck mal, auch ich mache Fehler. Nur die Frage ist dann, wie gehe ich dann damit um? Also, was mache ich dann danach? Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast mit, hey, ich habe die Mannschaft dann danach noch versucht, im Spiel zu halten und dann noch zwei, drei gute Bälle gehalten, zeigt ja auch, dass du eigentlich ein absoluter Führungsspieler bist, weil du dann während dem Spiel einfach ganz gut auch mit dem Fehler umgegangen bist und vielleicht sogar, ich weiß nicht, die Jungs dann sogar noch mitgenommen hast, oder vielleicht noch animiert hast, weiterzuspielen, weiter dran zu glauben, obwohl du jetzt vielleicht derjenige warst, der gerade so den Patzer gemacht hat, und ja, vielleicht eher eigentlich mit einem negativen Gefühl auf dem Platz stehen könnte.
Ja, ich finde es ganz spannend, weil ich kannte das halt so ein bisschen aus Deutschland. In Deutschland, ich habe auch mit den Jungs hier, die aus Europa gekommen sind, viel darüber mit denen gesprochen. Das Klima in Deutschland ist einfach ein bisschen anders. Es ist einfach ein bisschen rauer. Es
Ja.
ist rauer, es ist ernster. Und wenn du nicht spielst oder einen Fehler machst, dann ist dann diese, hast du dieses Mindset, okay, du darfst jetzt auch nichts sagen in der Kabine. Wenn man kein Stammspieler ist, dann ist man eher mal ein bisschen eher hinten dran und das ist dann die Psychologie in einem Team in Deutschland und aus Europa. Und da muss man sagen, dass es in Amerika ein bisschen anders ist und dass ich da auch viel dazugelernt habe, dass man einfach auch man sich selbst treu bleiben soll als Charakter, dass egal ob man spielt oder nicht, du musst trotzdem der gleiche Typ in der Kabine sein. Du kannst trotzdem Witze machen, du kannst trotzdem laut sein, du kannst trotzdem Leader sein. Und das kannte ich so aus Deutschland nicht. Das hat auch für mich ein bisschen gedauert, dann diese Rolle anzunehmen und trotzdem irgendwie, wie du gesagt hast, eine Führungsperson zu sein in der Kabine. Von daher habe ich die jetzt wirklich ganz gut angenommen oder versucht, die anzunehmen. und versuche einfach, ja, sich treu zu bleiben, was auch nicht einfach ist. Und gerade nach einem Fehler, also okay, jetzt sage ich mal lieber nichts in der Kabine. Oder was auch für mich immer spannend ist, wenn ich einen Fehler in meiner Karriere gemacht habe, egal ob ich jetzt 15 war oder auch jetzt 28, wenn man einen Fehler macht, dann denkst du dann nach dem Spiel, haben alle deine Teamkollegen diesen Fehler im Kopf. Und wenn sie dich anschauen, denken sie nur über diesen Fehler und denken nur, was du für ein Trottel bist, dass du einen Fehler gemacht hast. Im Endeffekt, wenn du dann aber, wenn einem anderen Fehler passiert, der bekommt richtig irgendwie eine doofe rote Karte, wir verlieren das Spiel dadurch, einen Elfmeter abgeben, Handball, eine Torchance versemmelt, dann denkt man ja selber nicht nur, wenn man diesen Spieler nach dem Spiel dann sieht in der Kabine, denkt man auch nicht nur über seinen Fehler nach, sondern
Ja.
für einen selber ist man dann, ist der trotzdem noch der gleiche Kumpel, der gleiche Spieler. Und wenn man sich das auch nochmal selbst irgendwie vor Augen führt, das hilft auch nochmal. Die Jungs denken nicht nur über deinen Fehler nach und denken nicht nur 24 Stunden darüber nach, was du für ein Trottel bist, sondern du bist trotzdem noch Ben. Du bist trotzdem noch der Kumpel, der immer gut drauf ist und der normale Freund. Und das ist mir auch nochmal klar geworden diese Saison, wenn andere Jungs einen Fehler gemacht haben, denkt man ja selber nicht drüber nach, was das für ein Trottel ist, sondern ist ja trotzdem noch dein Freund, dein Teamkollege. Von
Das
daher
kenne
denkt man
ich.
immer, die eigenen Fehler sind so wahnsinnig wichtig, sind sie gar nicht.
Das kenne ich so. Und wenn man das mal überspitzt sagt, ja, also man nimmt sich ja in so einem Moment eigentlich selbst viel zu wichtig. Also man denkt ja darüber nach, dass alle anderen über mich nachdenken, jetzt wenn ich den Fehler gemacht habe, ist ja eigentlich auch, wenn man so will, auch eher egoistisch, ja, dass man denkt, jetzt denken alle, fahren alle nach Hause und die denken nur über mich nach, dass ich jetzt gerade diese eine Aktion verkackt habe. Ja,
Genau.
aber wir
So
wissen ja alle,
lustig.
wie es ist. Ja, also ich glaube, jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass wir alle irgendwie selber unser Päckchen tragen nach dem Spiel, selber über unsere Fehlpässe, über unsere Zweikämpfe nachdenken. Nicht alle, glaube ich,
Ja.
aber die meisten. Ja,
Die
also ich glaube,
meisten,
dann da können wir die Brille mal abnehmen und ja, auch
ja.
mal.
Ich fühle das auch total. Ich weiß noch damals, ich bin ja auch so ein Typ damals gewesen, der dann häufig darauf geschaut hat, was ich nicht gut gemacht habe. Und ich habe ja in der Regionalliga gespielt, aber nach jedem Spiel habe ich immer so gedacht, ah, der Fehler. Und selbst wenn mir dann jemand so gesagt hat, oh, du hast gut gespielt, habe ich mir nur so gedacht, hey, hat er den Fehler nicht gesehen? So, hat er nicht gesehen, dass ich da den Ball verloren habe oder sowas? Also, ja, super interessant. Also, es gibt ja dieses Zitat, so, wenn wir wüssten, dass andere sich gar nicht so viele Gedanken über uns machen, würden wir auch nicht so viel drüber nachdenken.
Es
Also,
ist
wie.
halt, es ist ja halt so, dass wir sind halt live dabei in unserem Spiel. Also wir erleben unser Spiel von vorne bis hinten. Ja, wenn wir jetzt auf der Tribüne sitzen oder wenn wir uns ein Spiel angucken, wir können niemals uns alle Aktionen von 22 Spielern merken. Das funktioniert gar nicht. Bedeutet, wir sind natürlich auch sehr geprägt in der Bewertung aufgrund unserer Einstellung zu dem jeweiligen Spieler. Also welche Einstellung wir zum Spieler haben, entscheidet dann auch ein Stück weit darüber, wie wir dann das Spiel auch von dem jeweiligen Spieler sehen und bewerten oder was uns auffällt vielleicht auch an dem Spieler. Also das finde ich extrem
100
spannend, auch wie du
100
das so
Prozent.
erzählst. Ja, ich finde das extrem spannend, ja, weil ich glaube, dass das, ich meine, wir erzählen das immer, klar, Julius und ich waren selber Spieler, aber es ist dann doch immer noch mal was anderes, das von einem aktiven Spieler zu hören. Der auch schon ein bisschen reflektierter ist, auch schon ein bisschen älter ist. Ich glaube, es ist extrem spannend auch für Spieler, die jetzt zuhören oder Spielerinnen, die jetzt zuhören, dass sie da auch was mitnehmen.
Ich glaube auch gerade als junger Spieler denkt man halt auch immer, ich bin der Einzige mit diesen Gedanken. Im Endeffekt hat jeder die gleichen Gedanken, jeder hat die gleichen Ängste, jeder ist gleich irgendwie nervös von einem wichtigen Spiel. Und wenn man sich das auch nochmal bewusst ist, das kann auch nochmal helfen, dass im Endeffekt haben wir alle die gleichen Gedanken, wir machen alle das Gleiche durch. Das kann auch helfen. Und wenn man vor einem Spiel nervös ist, was mir auch immer viel geholfen hat, die anderen wissen gar nicht, dass man selber nervös ist. Man kann es ja von außen nicht sehen. Das ist ja alles in deinem Kopf. Und wenn man sich auch nochmal denkt, also die anderen wissen gar nicht, dass man nervös ist. Und das kann auch nochmal helfen, weil von außen sieht man das ja nicht. Von außen bist du der Normale, wie sie dich alle kennen. Natürlich ist jeder ein bisschen nervös von einem wichtigen Spiel. Das ist ja auch normal. Aber von außen sieht man das nicht. Und wenn man sich das noch ein bisschen so immer sagen kann, dass man ja von außen die normale Person ist, das kann auch nochmal helfen.
Yes. Sehr geil. Ja, cool.
Sehr, sehr spannend, geile Impulse. Du hast jetzt ganz am Anfang schon mal gesagt, dass dein Ziel ja auch auf jeden Fall war, dann vom College Richtung MLS zu gehen. Wie schätzt du die MLS so ein, jetzt wo du so ein paar Jahre schon irgendwie so mitverfolgt hast? Wie schätzt du das Niveau ein, die Entwicklung, bald WM in Amerika? Also was tut sich so im Fußball in den USA?
Ja, was tut sich? Ich glaube, der Sport allgemein, Fußball, entwickelt sich schon sehr rasant in Amerika. Wie die Liga wächst, die Sponsoren kommen mehr und mehr rein, die Qualität wird mit jedem Jahr besser, wie auch jetzt sieht hier bei St. Louis. Bundesligaspieler wollen hier spielen. Es war sonst immer viel ja, Südamerika, jetzt halt auch viel mehr Europa. Sandro Schwarz ist jetzt gerade Trainer geworden bei New York Red Bull. Ich glaube, wer kommt jetzt noch aus Leipzig da? Fosberg, glaube ich. Also mehr und mehr europäische Spieler kommen. Timo Pukki bei Minnesota. Bei uns, glaube ich, drei, vier Jungs, die in der Bundesliga gespielt haben. Also die Qualität nimmt zu mit jedem Jahr. Natürlich, die WM 2026 macht viel hier auch im Land. Viel wird gearbeitet am Fußball. Es ist schon spannend dabei zu sein und das irgendwie hautnah mitzuerleben. Und ja.
Geil. Jetzt hast du jetzt auch ganz am Anfang gesagt, oder in der Einleitung habe ich es ja auch erwähnt, so du hast den American Dream sozusagen, lebst du gerade jetzt, siehst du dich auch langfristig dann komplett in Amerika, auch mit deiner Frau, demnächst Kind, von der Planung her. Also war das schon von vornherein klar, ey, ich will auf jeden Fall Amerika langfristig angehen, oder wie bist du das damals angegangen?
Also so einen langfristigen Plan hatte ich nie. Ich bin immer so, okay, mal gucken, was kommt. Von daher hatte ich nie diesen langfristigen Plan. Momentan kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen, in Deutschland zu spielen, weil ich einfach momentan einfach alles hier habe. Meine Frau, bald jetzt auch ein Kind. Es läuft gut hier im Fußball. Ich fühle mich wohl in Amerika. Von daher würde ich schon ganz gern in Amerika bleiben. Natürlich hat man immer diesen Traum, nochmal in Deutschland zu spielen. Ich muss aber auch echt ehrlich sagen, wenn ich jetzt mit den Leuten spreche, die in der Bundesliga gespielt haben, aus meiner Mannschaft, die finden es alle ganz cool hier in Amerika und alle würden irgendwie ganz, ganz gerne in Amerika bleiben. Und das sagt auch viel, was die Vereine machen. Hier in St. Louis haben wir alles, was ein Bundesliga-Team hätte in der Bundesliga. Von daher, uns fehlt es an nichts. Wir sind alle glücklich hier. Von daher kann ich mir gut vorstellen, in Amerika zu bleiben. Ja.
Geil. Ja, sehr cool.
Sehr cool.
Bin ich gespannt.
Und ja, natürlich, wie gesagt, ist mit jedem Jahr kommt mehr und mehr, was Sven auch gesagt hat am Anfang des Podcasts, mehr und mehr Spiele, mehr und mehr Turniere. Jetzt haben die in der MLS das Playoff-Format zum ersten Mal in dieser Saison geändert, dass in den Playoffs, also du spielst ja die normale Liga, wie in Deutschland, hast du den Meister. Und dann ist die Liga nicht vorbei, sondern dann kommen die Playoffs. Und dann der Champion von den Playoffs ist dann der eigentliche Meister hier in Amerika. Jetzt haben die das zum ersten Mal geändert. Normalerweise war das immer direkt ein Knockout. Also zum Beispiel der erste spielt gegen den achten, der zweite gegen den siebten und so weiter. Jetzt war das halt so, dass dieses erste Turnierform war halt Best of Three. Also wer zuerst zwei Spiele gewinnt, kommt weiter. Also nochmal mehr Spiele, was man am Anfang nicht hatte. Jetzt
Wie im
war zum
Basketball so
ersten
ein
Mal
bisschen,
ein bisschen wie im Basketball, genau.
ne?
Jetzt ist zum ersten Mal in diesem Jahr dazugekommen der Leagues Cup, ein komplett neues Turnier, was es davor nicht gab, mit mexikanischen und amerikanischen Mannschaften. Turnierform wie so ein bisschen Weltmeisterschaft, du hast eine Gruppenphase und dann Knockout-Spiele. Das ist, wie gesagt, auch nochmal mindestens zwei Spiele, weil das Gruppen mit drei Teams sind, also nochmal mindestens zwei Spiele da. Dann hast du den Pokal, also da auch nochmal mindestens zwei, drei Spiele. Dann hast du die Liga mit 34 Spielen, dann hast du auch noch mal mindestens, wenn du in die Playoffs kommst, mindestens zwei Spiele da mit diesem Basketball, keine so Playoff-Format. Und jetzt haben wir uns auch für die Champions League hier in Amerika qualifiziert, weil wir Erster in der Western Conference geworden sind. Jetzt haben wir halt im Februar noch mal die Champions League, also von daher auch noch mal mindestens zwei Spiele. Also wir sind jetzt schon mal, glaube ich, bei mindestens 40, 42 Spielen und es wächst einfach mehr und mehr. Das Jahr wird länger und länger. Wir fangen jetzt wieder am 13. Januar fangen wir an und das Finale der MLS ist am 9. Dezember. Es ist einfach eine wahnsinnig lange Saison, mehr und mehr Spiele und das fand ich ganz spannend, was du halt am Anfang des Podcasts gesagt hast. Immer mehr und mehr. Was man auch viel aus der Premier League kennt, die Trainer beschweren sich, dass es zu viel ist. Auch hier in Amerika, LAFC, eines der größten Teams in Amerika, hat sich auch beschwert. Die Spieler gingen denen praktisch unter der Saison gingen denen die Spieler aus. Die hatten auch Champions League, dann der Leagues Cup, die Liga, einfach wahnsinnig viel. Und hier die Jungs aus der Bundesliga im Team, die haben das auch ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen, die MLS. Weil natürlich die MLS, wenn du aus der Bundesliga kommst, ist die Qualität natürlich nicht wie in der Bundesliga. Klar, du hast aber diese Reisen und diese lange Saison, was diese Jungs komplett unterschätzt haben. Die waren am Ende der Saison komplett fertig. Deren Körper waren komplett irgendwie bei Null im Kopf. Es war einfach eine wahnsinnig lange Saison. Du musst halt dann von St. Louis nach Kalifornien fliegen, dann spielst du mal irgendwie auf einem Kunstrasen in Seattle, dann fliegst du wieder zurück, dann musst du in Houston in der Hitze spielen, dann fliegst du wieder zurück nach St. Louis, dann ist es vielleicht noch kalt, dann fliegst du nach Florida, da ist dann wieder schwül, dann fliegst du von Toronto zum Beispiel, sind wir nach Toronto geflogen, an der Ostküste und dann direkt am nächsten Tag sind wir nach Kalifornien geflogen, unter der Woche und spielt in Kalifornien, dann spielt man wieder auf einem Kunstrasen in Vancouver oder Portland. Und all diese ganzen Sachen, die weiß man zum Beispiel gar nicht, wie hart die MLS eigentlich ist. Das weiß man zum Teil nicht in Europa. Und die Jungs aus der Bundesliga haben das auch so ein bisschen unterschätzt. Und es ist einfach eine lange, harte Saison. Aber es macht auch Spaß, diesen, ja, einfach zuzusehen, wie der Fußball in Amerika wächst.
Cool, das ist spannend. Also da kommen ja noch ganz andere Herausforderungen dazu. Ja, also so wie du gerade sagst, Klimazonen, lange Reisen und so weiter. Also das war genau.
Zeitunterschied zur West- und Ostküste,
Zeitunterschied,
3 Stunden.
genau.
Crazy.
Ja, aber für mich, ich freue mich, mehr Spiele heißt auch mehr Möglichkeiten selber zu spielen.
Ja.
Von daher freue ich mich jetzt auf die nächste Saison.
Cool. Richtig
Sehr,
geil.
sehr cool. Ja, werden wir auf jeden Fall verfolgen. Richtig, richtig spannend. Sind jetzt schon bei einer Stunde angelangt. Sven, hattest du noch eine Frage oder hatten wir noch was, was wir noch nicht besprochen hatten?
Nee, ich glaube, es war,
Ja.
also wir haben alles reingepackt so in das Gespräch, glaube ich. Also es war
Ja.
dadurch auch, ja, auch dadurch, dass du viel geteilt hast und sehr offen warst, konnten wir auch coole Fragen schon zwischendrin klären, die jetzt gar nicht auf dem Zettel standen.
Ja.
Deswegen richtig cool.
Ja, super
Ja.
inspirierendes Gespräch und ja, geile Denkweisen. Ich glaube, die jedem Spieler und jeder Spielerin, die heute zugeschaut haben, aber auch jedem Trainer, glaube, sehr viel Input und Mehrwert gegeben haben. Mir persönlich auch wieder. Also ich merke das immer, wenn ich mit dir spreche, Ben. Damals hatten wir ja schon mal so einen Player-Talk und sowas gemacht. Das war immer, fand ich immer schon cool.
Ja, ich glaube, der einzige Weg, irgendwie auch irgendwie mit Druck umzugehen, zum Beispiel, ist einfach offen zu sein. Und wir alle haben die gleichen Gedanken. Ihr zwei hat irgendwie das Gleiche gehabt in Deutschland, die gleichen Gedanken, die gleichen Ängste. Es ist normal. Und wenn man da irgendwie einen ganz guten Weg findet, damit umzugehen, dann kann das viel für einen machen, diesen Kopf frei zu bekommen. Ist wichtig. Und wie gesagt, wenn man es nicht schafft im Fußball, dann gibt es halt auch mehr. Dann gibt es mehr als Fußball.
Sollen wir in die Final Five gehen?
Yes.
Yes, okay. Also wir haben jetzt noch 5 kleine Sätze, die du gerne vervollständigen darfst. Also muss jetzt nicht schnell gehen, sondern du darfst dir gerne kurz Gedanken machen oder dir gerne das Ende des Satzes überlegen. Genau, bist da aber auch komplett frei. Ja, also ich fange quasi den Satz an und du beendest ihn. Okay. Gut, dann fangen wir an. Fußball ist
Lebenstraum. Ja.
mein schönstes Erlebnis im Fußball war.
Schönstes Erlebnis im Fußball. Mein schönstes Erlebnis im Fußball war, ich glaube, mit der B-Jugend oder nee, C-Jugend, da gab es irgendwie ein relativ großes Turnier. Ich war bei einem kleinen Verein in Berlin, Tennis Borussia, und da hatten wir ein Riesenturnier mit allen großen Bundesligamannschaften, Bayern, Hertha natürlich aus Berlin, Leverkusen, alle großen Teams aus Deutschland waren da. Und es war der Geburtstag meines Vaters, irgendwie im Sommer. Und da war dieses große Turnier, ging auch über mehrere Tage. Und da wurde ich zum besten Torwart gewählt. Und das war das schönste Erlebnis bis jetzt, direkt am Geburtstag von meinem Vater, mit allen Bundesliga-Teams zum besten Torwart.
Geil. Sehr
Das
geil.
war ein gutes Erlebnis.
Cool.
Geil.
Ich bin Fan von.
Ich bin Fan von. Ich würde sagen, ich bin immer noch Fan von Hertha, meinem Jugendclub. Direkt nebendran aufgewachsen, für sie für 4 Jahre gespielt, von daher immer noch ein Fan von Hertha.
Mentale Stärke bedeutet für mich,
Ja, mentale Stärke bedeutet für mich auch mal abschalten.
sehr cool. Fußball wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren.
In Amerika sich sehr stark weiterentwickeln.
Das glaube ich auch.
Cool, sehr gut. Okay,
Sehr
dann sind wir
geil.
schon durch mit den
Ja.
Final Five und vielen Dank für das geile Gespräch. Julius hat es gerade schon gesagt. Also wir ziehen aus den Gesprächen natürlich auch mal ganz viel raus, was wir auch für die Coachings dann wieder verwenden können. Also weil so das Storytelling oder einfach Geschichten von anderen Spielern zu erzählen, das ist natürlich immer Gold wert, ja. Also wenn man sowas hat, weil da sich die Spieler und Spielerinnen einfach am meisten abgeholt fühlen. Und es immer wieder cool ist, auch so Sätze dann zu hören, ja, die du vorher gesagt hast, die ich schon wiederholt habe. Deswegen richtig cool. Wenn euch die Folge gefallen hat, also ich gehe jetzt schon mal in die Vergangenheit rein, wenn euch die Folge gefallen hat, die jetzt zugehört haben, lasst uns gerne die Bewertung da. Bewertet gerne den Podcast. Teilt auch gerne die Folge, weil ich glaube, es ist immer gut, gerade so unseren Bereich einfach größer zu machen, dass jeder Spieler, jede Spielerin davon profitieren kann. Weil Ben hat es gerade ja auch schon gesagt, wir alle haben irgendwie die gleichen Gedanken. Und es ist einfach immer wieder schön, wenn wir so viele Spieler, Spielerinnen wie möglich erreichen können, um den Fußball da einfach auch ein kleines Stückchen besser zu machen.
Ja, es wäre vielleicht interessant, also wir sind alle Menschen, so, und vielleicht du, der jetzt hier gerade zuhört, vielleicht fällt dir eine Person ein, die jetzt so gerade in deinem Kopf ist und sagst, die sollte das auch hören. Der schickst du gerade mal einfach die Folge.
Sehr, sehr geil. Ja,
Kleine,
genau.
genau, Person für Person das Ganze größer machen.
Und ansonsten wünschen wir natürlich allen schöne Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Es wird die letzte Folge sein für dieses Jahr. Wir starten dann im nächsten Jahr wieder. Und für viele geht ja dann auch Anfang Januar schon die Vorbereitung wieder los. Also startet auch da gut rein. Und wir hören uns dann im neuen Jahr.
Genau. Ja, auch von mir. Frohe Weihnachten. Gute Zeit. Ben, dir auch alles Gute, auch privat, für Nachwuchs und alles. Und natürlich
Genau.
einen guten Start in die neue Saison. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dabei warst.
Danke euch, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich werde mich jetzt auf eure weiteren Folgen freuen. Ich hoffe, dass ihr pünktlich im nächsten Jahr weitermacht.
Machen
Ja,
wir.
danke, war echt ein cooles Gespräch und euch frohe Weihnachten.
Dankeschön.
Frohe
Macht's gut.
Weihnachten,
Bis
bis
dann.
dann. Ciao, ciao.
Haut rein. Ciao.